Ja, Nahrung dient zum Überleben. Das war schon immer so. Und immer war die Menschheit bestrebt, jeder Einzelne, dass er genug zu essen hat. Und die ganze Erde ist voll mit Nahrung. Es gibt viel mehr zu essen, als die Menschheit essen kann. Wozu dann Hungersnöte? Ja, sie sind menschengemacht. Es gibt eine Internetpräsenz, die heißt worldometers.info. Das ist eine Internetseite, die hat dynamische Statistiken. Das heißt, sie werden sekündlich angepasst an die Weltverhältnisse, in Anführungszeichen. Dort kann man erkennen, dass im Moment, also ich habe das gestern gecheckt zum letzten Mal, 890 Millionen Menschen unterernährt sind zurzeit. Das ist eine knappe Milliarde, gell? Das heißt, jeder Achte hat nicht genug zu essen. Jeder Achte auf dieser Welt hat nicht genug zu essen. Demgegenüber stehen 1,6 Milliarden Leute, die übergewichtig sind. Gibt es auch, gell? Ich sage nichts dazu. Gell? Ein Missverhältnis, ganz klar. Und was noch viel schlimmer klingt, pro Tag sterben 10.000 bis 12.000 Leute an Hunger. Kannst du hochrechnen, sind etliche Millionen im Jahr. Warum erzähle ich euch das? Weil das schon immer so gewesen ist, seltsamerweise, und auch vor 2000 Jahren, als ein junger Mann über diese Erde ging und Nahrung verteilt hat. Ihr wisst, wen ich meine. Jesus von Nazareth, dieser Jesus von Nazareth, hat Speise ausgeteilt und mehrfach. Und die Leute waren begeistert. Wenn es heute so einen gäbe in der Welt, der allen Nahrung gibt, dem würde man auch nachlaufen. Damals wollten die Menschen Jesus zum König machen, zu ihrem Regenten. Das hat er natürlich abgelehnt. Die Zeit dafür war noch nicht reif. Und in Johannes Kapitel 6 wird ja vielfach darüber gesprochen, was er so diesbezüglich gemacht hat, hinführend auf die wirkliche Speise, das wirkliche Brot des Lebens, wie auch eingangs schon Herr Reinhold erwähnt hat. Ich will ein paar Verse aus dem Johannes Kapitel 6 immer so zwischendurch lesen und dann machen wir uns ein paar Gedanken dazu. In Johannes 6, 26 und 27 zum Beispiel, da heißt es, Jesus antwortete ihnen und sagte, Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen wahrgenommen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt wurdet. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die hinein in äonisches Leben bleibt, welche der Sohn des Menschen euch geben wird. Das heißt doch, sie hatten das Wunder erlebt, 5000 Leute wurden mit Brot und Fisch gesättigt. Da haben die gesagt, prima, gell? Das wird unser König. Und jetzt sagt Jesus hier, ihr habt das völlig falsch verstanden. Euch ging es nur ums Essen. Gell? Gut essen kostet nichts. Das ist, so sind wir heute noch. Gell? Wenn dich einer einlädt und es gibt was Gutes zu essen und du musst nichts bezahlen, ja, dann sind wir doch dabei. Gell? Und ja, Jesus kannte die Beweggründe der Menschen. Johannes 2, Vers 23, da ist ein Hinweis dazu, wenn uns hier Johannes aufschreibt, über das Leben Jesu. Als er aber in Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen anschauten, welche er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie alle kannte und nicht Bedarf hatte, auf das jemand betreffs des Menschen bezeugte, denn er wusste selbst, was in den Menschen war. Der hat die alle gekannt. Gell? Er wusste, wie die gedacht haben, getickt haben. Und so war das auch hier bei dieser Speisung der 5000, wo er dann sagt, ja, euch ging es nur ums Essen. Gell? Alles andere war euch egal. Wenn ihr von mir nichts zu essen mehr kriegt, seid ihr ganz schnell weg. Heißt das doch mit anderen Worten. Und wenn wir uns erinnern, später am Jakobsbrunnen, ich komme nachher nochmal auf die Geschichte, da sagt er zu seinen Lernenden, die wollen Essen einkaufen, gell, während er mit dieser Frau geredet hat. Und dann sagen seine Jünger, seine Lernenden, als er wiederkommt, willst du nichts essen? Gell? Und da sagt er zu ihnen, ja, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Und was haben die gesagt? Hat ihm irgendjemand was zu essen gebracht? Gell? Die haben schon wieder nur ans Essen gedacht. Dass da irgendwie ein geistlicher Aspekt dahinter war, ist ihnen fremd gewesen. Der Diabolos nimmt Jesus mit, der Teufel nimmt Jesus mit auf den Berg, sagt ihm alle Reiche, er trifft ihn in der Wildnis, führt ihn auf die Zinnen des Tempels. Und was sagt er in der Wildnis, nachdem Jesus 40 Tage nichts gegessen hat? Du kannst ja mal die Steine zu Brot machen, gell? Als Gottes Sohn ist das für dich überhaupt kein Problem. Und da sagt Jesus, was zu ihm? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeder Rede Gottes oder von jeder Rede, die aus Gott ausgeht. Da steht Rhema, das ist das Wort für das dynamische Wort Gottes, für die dynamische Rede Gottes, für das bewegende Wort. Das wird an besonderen Stellen verwendet im Neuen Testament. Und heißt doch mit anderen Worten, buchstäbliches Brot dient zwar unserem hier Überleben, aber das ist bei weitem nicht das Wichtigste. Angenommen, wir würden verhungern, weil es eine Hungersnot gäbe, mit unserem Glauben, mit unserer Gewissheit, mit unserer Erwartung, die wir haben. Ich sage es jetzt ganz hart, könnte das doch egal sein. Gell? Natürlich macht das keiner einfach so und freiwillig. Aber wenn die Umstände mich dazu zwingen würden, ich denke an die Geschwister, die in den Straflagern in Sibirien waren. Ich kenne selber zwei. Daher könnte ich mir vorstellen, dass du die Autarkie hast, von der Paulus redet, nämlich die Freiheit in Christus zu sagen, ehe ich mich um so ein Krümelbrot schlage mit anderen Leuten, setze ich mich ganz still in die Ecke und warte, bis es vorbei ist. Gell? Ich denke, das müssen wir auch mal realisieren, dass Brot oder das Essen, das buchstäbliche Essen nicht alles ist. Das ist doch das, was wir hier hoffentlich auch heute hier von Jesus lernen können. Vers 6, 28 und 29, Johannes 6, sagt er dann weiter, da sagten sie zu ihm, was sollen wir tun, auf dass wir die Werke Gottes wirken? Was sollen wir tun, auf dass wir das machen, was Gott will, könnte man auch sagen. Und Jesus antwortet und sagt zu ihnen, was sie machen sollen. Und das ist ein ganz wichtiger Vers. Dies ist das Werk Gottes oder das, was er will, auf das ihr an den glaubt, den jener sandte. Also Gott hat seinen Sohn gesandt, das bin ich. Und jetzt will Gott, dass ihr an den glaubt, dass ihr hinein in ihn Vertrauen habt, ganz wörtlich. Das ist wichtiger als Brot essen. Und hier sehen wir auch, das stimmt wieder mit dem Gesamtkontext der Schrift überein, dass der Glaube von Gott geschenkt worden ist. War freiwillig, von selbst hat noch keiner geglaubt. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 3, das will ich mal lesen für die, die es vielleicht nicht so genau im Sinn haben. Römer 12, Vers 3 und Vers 6, diesen bemerkenswerten Satz. Er sagt, ich sage euch, durch die mir gegebene Gnade, jedem, der unter euch ist, nicht über das hinaus zu sinnen, vorbei an dem, was zu sinnen nötig ist, sondern darauf zu sinnen, dass er vernünftig sei, wie Gott, Achtung, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zuteilte. Das Maß des Glaubens zugeteilt. Vers 6. Es gibt Gnadengaben und wie verwenden wir die? Gemäß der Proportion des Glaubens. Verhältnismäßig angepasst. Also der Glaube, den kannst du dir nicht nehmen. Auch der Glaube hier im ersten Jahrhundert, was wir immer wieder feststellen können, ist ein geschenkter Glaube. Manche haben geglaubt, viele haben nicht geglaubt. Wir werden das noch sehen. Und Jesus macht ganz deutlich, auch im Johannesevangelium hat das Johannes sehr fein aufgeschrieben, im Kapitel 16, das sind für mich auch zwei ganz wichtige Verse, 16, 8 und 9, wenn es um den Glauben geht, dass er hier sagt, dass der Geist einmal den ganzen Kosmos überführt. Überführen heißt überzeugen, dass das, was bisher war, falsch ist und dass Gott recht hat. Der Geist überführt den ganzen Kosmos, auch bezüglich der Verfehlung der Sünde. Das sagt er im Vers 9. Betreffs der Verfehlung, Johannes 16, 9, da sie nicht an mich glauben, wörtlich hinein in mich Vertrauen haben, könnte man auch sagen. Das heißt, der Gerichtsmaßstab ist nicht meine Werke oder was immer das sein mag, sondern der Gerichtsmaßstab ist meine Treue, mein Vertrauen zu Jesus. Vertraue ich meinem Herrn. Egal, ob ich hungern muss oder übergewichtig bin, das spielt überhaupt keine Rolle. Das buchstäbliche Essen und Trinken ist wirklich nur für unseren Leib hier notwendig, nicht für unseren Glauben, für unsere Treue, für unser wesenhaftes Sein zusammen mit unserem Herrn. Also machen wir uns nicht so viel Sorgen um Essen und Trinken oder um die Bedürfnisse dieses Lebens. Das gibt Gott dazu, hat Jesus schon in seiner Bergpredigt gesagt, Johannes 6. Warum macht ihr euch Sorgen? Gell? Guckt die Lilien an. Und so weiter, ich kenne das alles, das ist Sonntagsschule. Gell? Und was machen wir jetzt in unserem Leben? Ja, wir jammern, gell? Wir hoffentlich reicht das Haushaltsgeld und was weiß ich alles, was es danach gibt. Wir leben hier ja relativ in reichen Verhältnissen. Es gibt auch bei uns arme Leute, gell? Keine Frage. Aber wenn es um den Glauben geht, um die Treue, das ist viel wichtiger, daran sollten wir festhalten. So, und jetzt sagen die Juden, die Leute zur Zeit Jesu, die haben das Wunder gesehen. Er hat ihnen gesagt, euch interessiert nur das Essen, bei mir gibt es was viel Wichtigeres. Und jetzt, sie lenken etwas ab in dem Gespräch in Johannes 6 und sagen dann im Vers 30, was tust du nun für ein Zeichen, auf das wir wahrnehmen und dir glauben, was du wirkst? Ja, sie haben da jetzt schon allerhand erlebt, gell? Das Wunder der Speisung, das genügt ihnen nicht. Jetzt sagen sie, unsere Väter aßen das Manna in der Wildnis, so wie geschrieben worden ist, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Ja, wir haben eben gehört in der Einleitung, was das gewesen ist. Manche Leute sagen, dieses Manna, Mann, Hebräisch, Mann heißt zugeteiltes. Manche sagen, bei dem Keller in seinem Buch zum Beispiel, das hast du wahrscheinlich gemeint, der sagt, das waren die Ausdünstungen von Blattläusen. Das kennt ihr auch, gell? Wenn Blattläuse geben so ein Sekret von sich, das so klebrig ist. Und das war das Manna in der Wildnis, das gäbe es heute noch, das könnte man nachmachen.
Na ja. Ja. Für 3,5 Millionen Menschen. Ne?
Genau, und vor allem, das gab ja da Unterschiede. Manches wurde schlecht und manches nicht, ja, je nachdem, wie lange das aufkommt. Also am Wochenende hat das einen Tag länger gehalten und in der Woche nur einen Tag. Gell? Also sie haben unterschiedlich geschwitzt, die Blattläuse irgendwie. Gell? Ja, das nur nebenbei. Also, Und jetzt lenken sie ab und sagen, ja, das war ein Wunder, gell? Das war offensichtlich ein Wunder, das kam vom Himmel, Brot vom Himmel. Und du hast uns da unser normales Brot gegeben, das, was wir immer essen, gell? Und auch der Fisch war dasselbe. Also so stelle ich mir das vor, gell? Also sie lenken ab und wollen jetzt noch mehr. Und da sagt Jesus zu ihnen, Vers 32, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das Brot aus dem Himmel. Das Wahrhaftige. Und ich lese 33 noch mit, denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabsteigt und dem Kosmos Leben gibt. Also als die 5000 gespeist wurden, was ja vorher passiert ist, da waren etliche dabei, die haben gesagt, das ist wahrhaftig der Prophet, der kommen soll, von dem Mose schon geredet hat. Und ein paar Tage später sagen sie, jetzt wollen wir von dir noch ein Zeichen haben, bist du wirklich der und so weiter, das hat uns nicht genügt, was du da mit den 5000 Leuten gemacht hast. Und was sagt Jesus? Ja, das mit Mose war eine tolle Sache, aber er fügt ja nachher noch an, ich komme noch mal drauf in den späteren Versen, davon haben die gegessen und sind trotzdem gestorben. Gell? Das Brot hat ihnen nicht geholfen zu überleben im Sinne von dauerhaftem göttlichen Leben. Aber das Brot, was mein Vater euch gibt aus dem Himmel, das hat eine andere Qualität. Und darum geht es mir, das will ich euch begreiflich machen. Ja, und sie verlangen jetzt ein Zeichen und zu den gescheiten Juden, zu den Studierenden, den Schriftgelehrten hat er mal gesagt, von euch gebe ich nur ein Zeichen, das Zeichen Jonas. 3 Tage, 3 Nächte im Bauch des Fisches, so wird der Menschensohn sterben und auferstehen. Mehr braucht er nicht. Die Volksmenge, hat vermutet, dass es Christus sein könnte. Die haben mal gesagt, also wenn einer so viele Zeichen tut, wenn der Christus wirklich käme, dann müsste er noch mehr Zeichen tun. In Johannes 7 kannst du das lesen. Und wenn der aber nicht kommt, dann müsste das der Christus sein. Sonst muss einer noch mehr machen. Das kann man uns fast nicht vorstellen. Versteht ihr? Also sie waren immer hin und her gerissen. Die einen haben geglaubt, die anderen haben nicht geglaubt. Sie waren sehr, sehr unsicher. Und selbst seine Jünger, seine Lernenden wollten Zeichen. Spätestens seine Abschlussrede, wo sie dann sagen, ja, sagen wir uns mal, was wird das Zeichen deiner Anwesenheit sein? Wiederkunft steht meistens in der Bibel. Das Zeichen deiner Anwesenheit, wenn dieser Äon zu Ende geht. Das hätten wir gern gewusst. Wie sind das bei uns? Wir sind doch genauso, gell? Oder sind wir anders? Wir wollen Zeichen sehen, wir wollen Termine haben, gell? Ich habe einen Termin für die Entrückung. Ich weiß, wann der Äon zu Ende geht. Kann man ausrechnen. Ja. Wir haben ja ganz aktuelle Rechnungen wieder. Ja, die stimmen alle nicht. Braucht euch nicht darauf verlassen. Es gibt kein errechenbares Datum. Aber trotzdem interessiert uns das. Gell? Und ich habe euch auch schon mal eine Rechnung angeboten. Das sind ja über den Daumen, gell? Ganz grob. Wenn die Mitternacht nach 2000 Jahren ist, müssen also 2000 Jahre nach dem Sterben Jesu Mitternacht sein. Kannst selber rechnen, wann das ist. Das ist etwa 2030, 31, 34, 29, weiß niemand genau, wann Jesus geboren ist. Kann man also nicht ausrechnen. Aber dass wir in dieser Zeit leben, die bald so weit ist, das können wir auch abmessen an der biblischen Uhr. Aber eben nur ungefähr. Und deswegen sind wir da nicht anders als die Lernenden im ersten Jahrhundert. Gell? Das interessiert uns auch. Und wenn jetzt ein ganz Schlauer von uns käme und hätte eine ganz schlaue Rechnung, ich bin sicher, da sind wieder einige, die da drauf spekulieren. Das war schon immer so. Gell? Also solange ich denken kann und mich mit der Bibel beschäftige, das ist jetzt seit meinem 15. Lebensjahr ungefähr, habe ich immer solche Berechnungen gehört. Mehr oder weniger genau, gell, Hans?
Warum ist das eigentlich so? Steckt ein Grund im Hinterkopf irgendwo der Gedanke, naja, dann habe ich ja so noch so und so viel Zeit, ehe ich es ernst mache mit der Sache.
Ja, vielleicht beides, gell. Der eine sagt, jetzt noch nicht, ich muss das und das und das noch machen. Und der andere sagt, ja, wenn es bald soweit wäre, dann hätte ich das Theater los hier. Also man will der Welt entfliehen, vielleicht auf einer Seite, auf der anderen will man noch was machen. Gell? Ich möchte noch Geschäftsführer werden in meiner Firma und dann kann die Entrückung kommen. Und so, also menschliches Denken steckt dahinter mit Sicherheit. Oder eben auch die für mich manchmal so diese von den Lehrbrüdern in Anführungszeichen, dieser Sensationsgeist, gell? Also ich habe da was rausgefunden und das will man jetzt präsentieren, irgendwas weiß ich, sich hervorzuheben, vergiss es alles, gell? Hat alles keinen Wert, sondern wir haben eine Erwartung, die heißt Sterben oder Entrückung. Das ist immer mein Spruch, gell? Kommt die Entrückung, danke, wenn nicht, dann sterbe ich, was weiß ich, in morgen oder in 15 Jahren, wie alt bin ich, 66 ja, ungefähr, und wie lange lebt man danach, wenn es gut geht, 20 Jahre, gell? Menschlich gedacht, 86 mit Stock oder so, ja, und dann muss es wohl sein, ob ich dazu Lust habe oder nicht, wirst ja nicht gefragt. Aber das muss uns doch klar sein, das irdische Leben, unser Dasein, Gesundheit, Krankheit, Essen, Trinken sind alles Nebensachen. Unsere Erwartung ist wichtig. Auf die geht es hin. Und wie das kommt, ob ich am Ende ein Pflegefall bin, ich würde lieber gesund sterben, keine Frage. Aber ob das so oder so ist, das kann uns eigentlich egal sein, weil er weiß es schon. Er weiß ganz genau, wie es mit uns hier zu Ende und weitergeht. Und was singen wir dann immer? Das genügt mir, gell? Jesus weiß es, das genügt mir. Und das sind die Gedanken, die ich hier auch so habe bei diesem Thema. Und jetzt sagt Jesus hier, mein Vater gibt euch Brot aus dem Himmel. Ja, was denn für ein Brot? Das Brot des Gottes, man muss die Artikel betonen, das Brot des Gottes, das ist das wirkliche Leben. Jesus, unser Herr, ist das Brot des Gottes. Und jetzt sagt auch der gleiche Johannes in Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr liebt Gott den Kosmos, in eurer Bibel steht, hat geliebt, das stimmt nicht. Gott liebt den Kosmos immer noch, Welt steht meistens dort. So sehr hat Gott die Welt geliebt, ich lese dort, so liebt Gott den Kosmos, dass er seinen alleinig gewordenen Sohn gegeben hat, nämlich das Brot des Gottes zum Leben für den ganzen Kosmos, nicht nur für so ein paar Heilige, zu denen wir uns ja auch rechnen, sondern das geht weit darüber hinaus, wie wir hier schon oft auch bezeugt haben, Gott überzeugt und überführt mit seinem Geist den ganzen Kosmos. Dazu gehören Engel und Menschen. Und wenn ich das glauben kann, geht es mir doch gleich besser, gell? Und deswegen hat Jesus zu den Juden gesagt, und in Johannes Kapitel 8 ist ja die Geschichte mit der Frau, mit der Ehebrecherin, die man zu ihm geschleppt hat und hat gesagt, die muss gesteinigt werden, als er auf die Erde schrieb. Und was hat er zu denen gesagt? Ja, das ist klar, wer ohne Verfehlung oder Sünde ist, dem werfe den ersten Stein. Das ist ja der Satz, den alle kennen. Aber was er auch gesagt hat an dieser Stelle, er hat zu ihnen gesagt, ihr seid von unten, ihr seid aus diesem Kosmos, ich bin nicht aus diesem Kosmos. Ich bin nicht von dieser Welt, gell? Könnte man hier sagen, wobei für mich ist das zu schwach übersetzt. Ich bin nicht von der Welt, das heißt für mich so wie, oder wenn Jesus sagt, ihr seid nicht von der Welt, das klingt so wie ihr benehmt euch besser als die da draußen, gell? Also ihr führt ein besseres Leben als ein Weltmensch. So bin ich groß geworden. Gell? Ich bin was Besseres, weil ich mich besser benehme als sie dann draußen, obwohl das nicht gestimmt hat, gell? Also wenn ich an meine Jugend denke. Aber das steht ja nicht da. Kosmos ist mehr als die Welt oder das Verhalten der Welt. Das biblische Wort für Kosmos umfasst alles Lebende. Und dazu gehören auch die Engel. Das würde also heißen, wenn Jesus sagt, ich bin nicht aus diesem Kosmos, dann ist er woanders her. Johannes 17, wir haben auch schon hier drüber gesprochen. Und er sagt zu seinen Lernenden, zu seinen Leibesgliedern, zu den Heiligen Gottes, sagt er, und ihr seid auch nicht aus diesem Kosmos. Gell? Denn wir waren Teil von ihm, auch in der Präexistenz. Das wäre jetzt schon wieder ein neues Thema. Also wichtig für uns ist doch, wie wandeln wir? Die wollten damals ein Zeichen haben. Alle wollten ein Zeichen haben. Wir hätten auch gerne so viele Zeichen. Was sagt Paulus, 2. Korinther 5, Vers 7? Wir wandeln durch Glauben, durch Treue und nicht durch Schauen. Ja, ich hätte auch gerne mal so ein Wunder erlebt. Richtig, ein richtiges Wunder, gell? Ein richtiges Wunder. Wenn ein Lama plötzlich springt und so, soll es ja gelegentlich geben. Oder andere Dinge. Ja, wäre sofort dabei, keine Frage. Gell? Aber wir lernen hier, darauf kommt es nicht an. Glaubst du auch ohne das Wunder? Die drei Freunde von Daniel, was ist denen passiert? Löwengrube, gell? Jetzt hätte ich mich gefürchtet. Ja, haben die ihren Glauben verloren deswegen. Und die haben gewusst, wenn Gott will, dass wir vom Löwe gefressen werden, in Ordnung, gell? Wenn der denen das Maul verschließt, auch in Ordnung. Also verlass dich doch mal auf deinen Herrn. Der entscheidet schließlich. Und deswegen, was ist denn der Glaube, um den es hier geht? Wir haben doch diese Definition in Hebräer Kapitel 11. Und ich finde, die ist so vortrefflich. Hebräer 11, Vers 1. Die beste Definition für einen Glauben. Ich lese es erstmal traditionell, relativ traditionell. Da heißt es, der Glaube aber ist eine standhafte Zuversicht dessen, was man erwartet, ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht erblickt. Klingt schon gut, gell? In deiner Bibel steht es noch ein bisschen anders, das fällt mir jetzt nicht ein. Hast du es, Reinhard, zufällig? Hast du es?
Nicht
gut. Ich sage euch mal, was da ganz wörtlich steht. Jetzt musst du dich festhalten, gell? Und ganz langsam mitdenken. Ganz wörtlich steht, Glaube aber ist erwartend unten stehen, praktisch überzeugt von nicht zu sehendem. Da muss man eine Weile drüber nachdenken, gell? Also wir stehen unten, er ist oben. Glaube ist, dass ich hier unten stehe und was erwarte. Deswegen etliche Brüder, ich auch, die beten ja so, gell? Weil wir erwarten was. Wenn ich bete, will ich was kriegen dafür. Anführungszeichen, gell? Also ich erwarte was. Ich stehe unten erwartend und bin ganz praktisch davon überzeugt, von all dem, was ich nicht sehen kann. Das ist Glaube. Also brauchen wir jetzt Wunder? Muss da irgendwie ein Wunder geschehen? Ich bin sicher, es geschehen auch in unserem Leben viele Wunder, die wir überhaupt nicht registrieren. Gebetserhörung, gell, hört man öfter. Gebetserhörung. Ja, nimmst du das immer wahr? Ist dir das bewusst? Muss ich jetzt, wenn ich meinen Kühlschrank aufmache jeden Tag, muss der immer voll sein? Gell? Ist das ein Wunder? Bei uns nicht, gell, weil wir können uns das leisten, dass der voll ist. Aber es gibt Leute, wo das nicht so ist. Denk an die Witwe von Zarfat oder wer es auch immer gab im Alten Testament. Die Öl- und Mehlvermehrung, gell. Da war immer was da. Das waren wirklich arme Leute. Da können wir überhaupt nicht mitreden. Und für die war das ein Wunder, auch ein Wunder zum Überleben, keine Frage. Aber es gibt besseres Brot. Was sagen jetzt die Juden, zu denen er da gesprochen hat? Er hat auch zu ihnen gesagt, wie eben gelesen, das Brot, was Gott euch aus dem Himmel gibt, ist das wahre Brot, was euch Leben gibt. Und was sagen die jetzt? Vers 34. Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Und wenn ich meine Brotdings da aufmache, Brotkasten daheim, ist immer ein Brot drin, gell? Das wär's doch. Was kostet ein Brot beim Bäcker, gell? 3, 4, 5 Euro, keine Ahnung, im Moment. Kannst du dir sparen, gell? Machst deinen Brotkasten auf, immer Brot drin. Herr, gib uns dieses Brot. Woran haben die gedacht? Ans Essen, gell? Sie haben nur ans Essen gedacht. Gib uns das Brot, damit wir leben. Und was sagt Jesus jetzt? Ich bin das Brot des Lebens. Der zu mir kommt, würde keinesfalls hungern. Und der an mich glaubt, wird keinesfalls jemals dürsten. Aber ich sagte euch, dass ihr mich auch gesehen habt und doch nicht glaubt. Also er hat ihnen Brot gegeben, sind ihm nachgelaufen. Sie haben gesagt, wir wollen noch mehr Zeichen. Da sagte er, es gibt ein Brot aus dem Himmel, dass es wirkliche Leben gibt. Ja, gib uns das Brot, dann werden wir leben. Gell? Und dann sagte er, ihr glaubt ja doch nicht. Das steht mitten unter euch. Gell? Ich bin das Brot. Es wird nachher noch schlimmer, gell, im zweiten Teil, wenn es um Fleisch und Blut geht. So, und da sehen wir, dass im ersten Jahrhundert, und das wird bis heute so sein, die Menschen, wenn sie sowas gehört haben, sofort an buchstäbliches Essen und Trinken gedacht haben. Ich habe mal die ganzen Missverständnisse aufgelistet, die es hier allein im Johannesevangelium gibt, von dieser Sache. Das fängt an im Kapitel 3 bei Nikodemus. Da sagt Jesus zu ihm, du musst von Neuem geboren werden. Oder werden, steht eigentlich dort. Du musst von Neuem werden. Er meinte das geboren werden. Und was sagt dann Nikodemus? Wie soll ein alter Mann nochmal in seine Mutter reinkommen? Gell? Also er denkt sofort an den buchstäblichen Vorgang des Geborenwerdens. Hat das nicht verstanden. Die Samariterin am Brunnen Jakobs sagt Jesus, ich habe lebendes Wasser. Da hast du nie mehr Durst, wenn du das kriegst. Gell? Und was sagt die? Ja, gib mir das Wasser, dann brauche ich nicht mal zu dem Brunnen da kommen. Also sie hat sofort ans Trinken gedacht. An was Geistliches, keine Spur. Von den Jüngern habe ich schon erzählt, an derselben Stelle, die dann gesagt haben, hat ihm jemand was zu essen gegeben, weil sie haben gedacht, er hat was Buchstäbliches zu essen gemeint, wo er sagt, ich habe eine Speise, die er nicht kennt. Die haben es wieder ans Essen gedacht. Im Kapitel 6, die Juden, dazu komme ich nachher noch, die sagen, wo Jesus sagt, ihr müsst mal Fleisch essen, die haben sofort an Kannibalismus gedacht. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Oder im Kapitel 7, die Juden, da hat er zu ihnen gesagt, ich bin im Begriff wegzugehen an einen Ort, wo ihr mich nicht finden werdet. Da haben die überlegt, wo könnte das ja sein? Gell? Gibt da ein paar Höhlen hier in der Gegend, vielleicht will er sich noch verstecken. Dass er von seinem Sterben und Auferstehen redet, keine Ahnung, haben sie nicht begriffen. Dann sagt er zu ihnen, der Abraham hat meinen Tag gesehen, Johannes 8. Gell? Was sagen sie zu ihm? Du bist noch keine 50 Jahre alt und du willst Abraham gesehen haben. Gell? Was für ein Unsinn. Also versteht ihr, immer buchstäblich, buchstäblich, buchstäblich. Sie haben geistlich kein Gefühl gehabt für das, was Jesus sagt. Der Lazarus stirbt, waren seine Lernenden dabei, seine Jünger. Und da sagt er, ja, der ist eingeschlummert. Gell? Was haben die gedacht? Der redet vom Schlafen. Gell? Dass der vom Sterben redet, haben die gar nicht gerafft in dem Moment. Der ist eingeschlummert. Also das Nächstliegende ist, der schläft bloß, der ist gar nicht gestorben. Was ja Unsinn war, gell? Er hat ja schon gerochen. Und im Kapitel 14 sagt der Philippus, zeig uns mal den Vater. Was sagt Jesus? Hast du das immer noch nicht begriffen? Gell? Wie oft habe ich euch das schon gesagt? Guck mich an, dann siehst du den Vater. Also sie wollten wirklich den Vater sehen. Jesus war ihnen zu wenig. Das haben sie nicht geglaubt, dass das so ist. Also keine geistlichen Bezüge. Oder in Kapitel 16, Johannes 16, er sagte zu den Lernenden, noch ein kleines und ich gehe zum Vater. Und noch ein kleines, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und noch ein kleines, ihr werdet mich sehen. Da sagen sie, was hat er immer mit dem Kleinen, gell? Ich hätte gerne mal gewusst, was das Kleine ist. Also da haben sie gerätselt, was er mit dem Kleinen meint. Und verstehst du? Und so geht es uns gelegentlich sicher auch. Wir sind sehr, sehr irdisch geprägt. Und die geistlichen Aspekte, und je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr lerne ich. Die ganze Bibel, das wisst ihr auch, die ganze Bibel, auch die ganzen Geschichten im Alten Testament und im Neuen, haben alle einen geistlichen Bezug. Und zwar alle hin zu Christus. Jede Geschichte im Alten Testament hat einen christozentrischen Bezug. Du musst nur drüber nachdenken, dir das schenken lassen, das finden. Es gibt ganze Bücher, die darüber geschrieben worden sind schon. Also egal, ob das der Mose ist, der an diesem Kästchen im Nil gelegen hat, oder der Daniel in der Löwengrube oder sonst irgendwer, jede Geschichte zielt auf Christus. Und so musst du Altes Testament lesen. Und das Neue Testament hilft uns, das zu verstehen. Ja, und jetzt sagt er, ihr habt mich gesehen, ich bin bei euch. Ich stehe vor euch, mitten unter euch, und doch glaubt ihr nicht. Ganz genau genommen, wenn ich an Römer 3 denke, wie vorhin gelesen, können die nicht mal was dafür. Weil der Glaube doch geschenkt wird, dann kannst du dir doch nicht nehmen. Und trotzdem, und das ist wichtig, besteht auf der anderen Seite die Notwendigkeit, das Geschenkte auch anzunehmen. Also Gott schenkt dir das und du darfst es nehmen, weil du hast die Möglichkeit zu sagen, nein, danke, die gibt's. Und dann führt dich der Geist in diese Überführungszeit, in diese Erziehungszeit, damit du lernst, dass das nicht in Ordnung ist. Also, Unglaube ist damit, und das lerne ich im Johannesevangelium, eine Form des Gerichts. In Johannes Kapitel 3, Vers 18, da sagt Jesus, der an ihn Glaubende, Johannes zitiert das, der an ihn Glaubende wird nicht gerichtet, der Nicht-Glaubende ist schon gerichtet worden, da er nicht an den Namen des alleinig gewordenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also das Gericht, und ich komme wieder auf Johannes 16, 8 und 9 damit, das Gericht, die Überführung, hat nichts damit zu tun, dass wir von Adam abstammen. Dass wir von Adam abstammen, elende Sünder sind, und das ist eine Tatsache, da brauchen wir nicht drum herum reden. Kannst du was dafür? Hat dich einer gefragt? Keiner hat gefragt. Also das ist nicht der Gerichtsmaßstab, das ist nicht der Gerichtsmaßstab meiner Sünde, die ich durch Adam seinen Tod geerbt habe, sondern meine Treue, mein Glaube hinein in die Rettungsvorkehrung Gottes, meine Treue in den Christus hinein, der das Brot des Gottes ist, gell? Das ist entscheidend. Glaubst du, dass Jesus für alles bezahlt hat, dass Gott jetzt auf der Rechtsgrundlage, die auf Golgatha gelegt worden ist, alles retten kann. Ohne dieses Opfer hätte er es nicht gekonnt. Die Gegner dieser biblischen Sicht behaupten, wenn Gott sowieso alles in seine Herrlichkeit zurückführt, hätte Jesus ja nicht sterben brauchen. Was für ein Unsinn. Was für ein zu kurz denken. Gerade deswegen musste Jesus sterben, damit Gott gerecht dasteht. Das lernst du in dem Psalmen, auch im Römerbrief. Gott war nur gerecht, wenn er einen gerechten Ausgleich geschaffen hat. Und das war durch Christus. Würde also heißen, wer das nicht glaubt, Johannes 3, Vers 36, wer das nicht glaubt, das müssen wir mal lesen, gell? Weil in deiner Bibel klingt das bestimmt ganz schrecklich, der in den Sohn hinein Vertrauen hat, hat äonisches Leben. Verborgenes Gottesleben ist das. Der aber, der dem Sohn ungehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jetzt muss man wissen, dass hier an der Stelle dieses griechische Wort auf im vierten Fall steht. Und im vierten Fall müsste das transitiv lesen. Das heißt, man müsste sagen, der Zorn Gottes bleibt auf ihn zu ausgerichtet, könnte ich noch anfügen. Also solange einer nicht glaubt, ist er in der Gerichtszeit Gottes, bis er überzeugt wird. Es wird keiner gezwungen. Denk an Paulus, seinen Weg nach Damaskus. Der Herr ist die Maschine, er hätte damals sagen können, lass mich in Ruhe. Aber er hat gesagt, wer bist du? Warum redest du mit mir? Und dann hat er gesagt, ich bin der, den du verfolgst. Das hat ihn überzeugt. Und deswegen ist er zum Glauben gekommen, in Anführungszeichen. Also ein Geschenk. Und jetzt sagt Jesus zu den Juden, wenn ihr Mose, Johannes 5, 46, 47, wenn ihr Mose glauben würdet, dann würdet ihr an mir glauben. Weil der Mose hat doch für mich geschrieben. Aber weil ihr Mose nicht glauben könnt, das war eine schwere Anschuldigung, gell? Den Theologen im ersten Jahrhundert hat er gesagt, ihr glaubt euer eigenen Lehrbuch nicht, der Tora. Also in der Tora steht von mir geschrieben. Aber weil ihr das nicht glaubt, dann glaubt ihr natürlich auch mir nicht. Das war die Schlussfolgerung. Sagt das heute mal einem Theologen, gell? Gibt ja viele ungläubige Theologen, nicht alle, gell? Aber viele. So, und jetzt wird es noch viel, viel schlimmer. 15 Verse weiter im Johannesevangelium wiederholt er sich in gewisser Weise, fügt aber noch was hinzu. Er sagt zunächst im Vers 51, ich bin das lebende Brot, das aus dem Himmel herabstieg. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er hinein in den Äonen leben. Das Brot aber, welches ich für das Leben des Kosmos geben werde, ist was? Mein Fleisch. Mein Fleisch ist das Brot, sagt er hier. Und deswegen lernen wir schon im ersten Kapitel vom Johannesevangelium, das Wort wurde Fleisch. Es musste Fleisch werden, in diesen Kosmos kommen, um diesen Vorgang auszulösen. Und jetzt sagt Jesus weiter zu ihnen, Vers 53, nochmal Amen, Amen. So war was Besonderes, dieses Doppel-Amen. Ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch selbst. Das sagt er zu den Juden, gell? Die in 3. Mose gelesen haben, du sollst kein Blut essen. Das Blut gehört ausgegossen auf die Erde. Und dann sagt er, ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Das kann man doch nicht anhören. Gell? Das klingt erschrecklich. Denn wer mein Fleisch und mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat was? Äonisches Leben. Äonisch heißt nicht ewiges Leben, sondern verborgenes Gottesleben. Und ich werde ihn auferwecken in meinem letzten Tag. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Der, der mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. So wie der lebende Vater mich sandte und ich lebe durch den Vater, so wird auch jeder, der mich isst, durch mich leben. Ja, das ist toll, ja. Wenn ich jetzt ein ganz normaler Mensch gewesen wäre, zu dieser Zeit hätte ich auch den Kopf geschüttelt und selbst seine Lernenden sind etliche weggelaufen und haben gesagt, das kann man ja nicht anhören. Wieso sollen wir jetzt sein Fleisch und sein Blut essen und so weiter? Das kann nicht sein. So, jetzt müssen wir das auf die geistliche Ebene heben. Wir wissen, dass Jesus nicht sein buchstäbliches Fleisch und Blut gemeint hat, denn wenn wir weiter lesen, dann in den folgenden Versen, da sagt er doch, der Geist ist es, Vers 63, der Leben macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Reden, welche ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Mit anderen Worten, wenn du den gesamten Text liest, sagt er dann, habt ihr das immer noch nicht begriffen? Ich rede doch nicht von dem buchstäblichen Fleisch und Blut von mir, sondern es geht um etwas Geistliches. Es geht um geistliche Aussagen, um die Reden Gottes geht es hier. Ich bin die Rede, das Wort Gottes. Also wenn du mich isst, wenn du mich aufnimmst, so wie es beim Jeremia heißt, es fanden sich Worte von dir, sagt er, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und Freude meines Herzens. Ist das heute noch so? Glauben wir oder ist es für uns auch eine Freude, wenn wir sein Wort essen können, das Wort essen können, das er ja selber ist in Person. Also auch du isst heute das Fleisch Jesu und trinkst sein Blut. Jetzt haben wir natürlich zwei Deutungsebenen hier. Die eine Ebene wäre, das mit dem Herrn mal in Verbindung zu bringen auch. Das kann man nicht ganz abtun, weil Jesus sagt ja in Matthäus 26, zu Brot und Wein, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut des neuen Bundes. Paulus bestätigt das in 1. Korinther 11. Und im Kapitel 10, Vers 16 sagt er, was die Begründung ist. Er sagt, Wenn wir das machen, ist das eine wesenhafte Verbindung mit Christus. Wir werden wesenhaft eins, eine Darstellung der wesenhaften Gemeinschaft mit Christus. Das wäre die eine Deutung. Die im engeren Sinn hier in Johannes 6 natürlich ist die, dass wir bei Fleisch und Blut und Brot an das Wort denken. Das Wort wurde Fleisch. Das Aufnehmen des Wortes ist das Essen und Trinken im engeren Sinn. Und wenn Jesus sagt, wenn ihr das macht, dann habt ihr Leben in euch selbst, so wie der Vater und der Sohn Leben in sich selbst haben, dann muss man überlegen, was ist das für ein Leben? Wenn du einen Apfel in der Hosentasche hast, dann ist der Apfel mit dir, gell? Du nimmst ihn mit. Wenn du ihn gegessen hast, dann ist er in dir. Er wird wesenseins. Das geistliche Essen des Wortes und damit des Herrn selbst ist eine Wesenseinheit, die geschieht. Und das ist das Wichtige. Dass das Abendmahl auch eine Darstellung davon ist, mache ich damit nicht weg, weil das hebräische Wort für Fleisch, Basar, hat dieselbe Wortwurzel wie das Wort für Botschaft oder Nachricht oder Zeugnis. Das heißt Basara, das hängt hinten noch in deutscher Sprache noch ein H hinten dran. Würde also heißen, die Herrenmahlzeremonie in Anführungszeichen ist eine Verkündigung nach innen und nach außen. Nach außen hin verkündige ich den Tod des Herrn, nach innen nehme ich ihn in mich auf. Und die zweite Deutung ist die über das Wort. Beides ist mir wichtig. Wer sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, hat Anteil an ihm, hat durch ihn Leben und damit wesenhaftes, das heißt äonisches, verborgenes Gottesleben. Das kann niemand sehen, es ist aber vorhanden. Ich glaube das, dass das so ist. Und du kannst es auch glauben. Wenn du davon überzeugt bist, hast du äonisches Leben, meist steht ewiges Leben, ist etwas irreführend. Äonisches Leben heißt verborgenes Gottesleben. Und Petrus nennt das unverderblicher Gottessame. Der ist in uns. Das kann ich verderben. Also wenn ich von der Seite an das Thema herangehe, dann bräuchte ich das Problem der Menschen des ersten Jahrhunderts eigentlich nicht. Ich weiß, sein Leib, seine Person, sein Wort ist das Wichtige. Das buchstäbliche Essen ist ein Teil, was ich auch brauche, aber es ist nicht das Wesentliche, sondern es geht um den Geist der Sache. Und das ist mir das Wichtigste zum Schluss, weil auch Paulus jemand war, der gesagt hat, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebend. Also die Religionsvorschrift ist überhaupt nicht wichtig. Denke an Jesus, der am Sabbat geheilt hat, der am Sabbat seine Jünger mit Nahrung versorgt hat, dem sie Ehren ausgerauft haben. Also sie haben Dinge gemacht, die waren gegen das Gesetz. Wir lernen hier ganz deutlich auch von Jesus, der Geist ist es, Vers 63, der Leben macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Und ich sage jetzt an Jesu Stelle, auch mein Fleisch würde euch nichts nutzen, wenn ihr mich jetzt buchstäblich essen würdet. Weil darum geht es überhaupt nicht. Es geht um was Geistliches. Es geht um den Geist der Sache, das macht lebend und nicht der Buchstabe, das Buchstäbliche. Ja, und da sind etliche weggegangen von seinen Lernern. Dann lesen wir hier noch in den nächsten Versen von dem Johannesevangelium. Die haben das immer noch nicht verstanden. Die konnten damit nicht umgehen und haben gesagt, das kann ja keiner anhören. Ja, und damit kommen wir zum Höhepunkt. Er sagt, zu diesem Zeitpunkt, als sie alle weggehen, zu seinen Lernenden, ja, wollt ihr etwa auch weggehen? Johannes 6, 68. Und was gibt Petrus für eine Antwort? Der Petrus,
Herr, wohin sollen wir gehen?
Der Feuermensch, gell, das Feuer vom Himmel fallen, der impulsive Typ, was sagt er, wo sollen wir hingehen? Du hast Reden, Rämata, äonischen Lebens. Du hast Reden, das heißt Gottes Worte, dynamische Gottes Worte, die verborgenes Gottesleben vermitteln. Wenn wir deine dynamischen Reden Gottes aufnehmen, haben wir verborgenes Gottesleben. Wo sollen wir sonst noch hingehen? Und das will ich auch uns zusprechen. Und zur selben Zeit sagt Jesus, es steht ein paar Verse vorher, Kapitel 5, wer so glauben kann, ist aus dem Tod in das Leben weitergeschritten. Warum? Weil er verborgenes Gottesleben hat. Was interessiert uns unser äußeres Leben? Ist doch sekundär. Wichtig ist das innere, verborgene, äonische, verborgene Gottesleben. Und in diesem Sinne segne der Herr sein Wort an euch allen. Amen. Amen.